Ich meine, das Bild behalte ich auch gerne, aber. Ich probiere heute modernste Technik aus, aber zuerst will ich noch beten, dass das auch alles funktioniert. Jesus, ich danke dir wirklich, dass du da bist. Ich danke dir, dass du den Raum füllst mit deinem Geist, mit deiner Liebe. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch die Worte ja, einfach so fließen lässt, wie es dir recht ist. Dass du unsere Herzen bereitest für dein Wort. Ja, ich möchte das alles in deine Hand geben. Regier du. Amen. Guckt mal an euch runter, sofern das geht. Ja? Was hängt denn da unten so dran? Bei der Claudia hat es gerade ein bisschen gebaumelt. Schuhe, ja, das auch. Denkt mal weniger materialistisch. Die Beine, genau. Der Schwabe sagt der Fuß. Und was kann man mit dem allem machen? Mit euren Beinen? Was könnt ihr damit machen? Gehen, rennen, hüpfen, tanzen, was war noch? Strampeln, genau. Man könnte das Gleiche, Tritte austeilen, oh, das geht. Man könnte das Gleiche auch mit den Händen machen oder mit den Augen, je nachdem. Mit den Händen kann man fühlen. Und woher wisst ihr das, dass das so ist? Genau, weil ihr es gemacht habt, weil ihr es ausprobiert habt. Und ich erlebe das gerade bei der Elea so ganz stark. Weil für die ist das noch nicht so selbstverständlich, dass man da gehen kann. Strampeln geht schon schneller, das geht schon von Anfang an, aber gehen ist schon eine Herausforderung. Und die meistert sie Tag für Tag, versucht sie, die ersten Schritte zu gehen. Sie zieht sie zuerst, zieht sie sich hoch und das ist ziemlich mühsam. Und wenn ich sie dann an die Hand nehme, das ist auch so was, wo sie dann gern macht, dann merkt man, man sieht echt in ihren Augen Begeisterung und Freude. Das werden im Gehen, das ist für sie ein Erlebnis, das ist was ganz Tolles irgendwie. Und ich schlapp hier durch die Gegend und manchmal ist das für mich gar nichts Besonderes mehr. Aber an der Elea merke ich, das ist wirklich ja, ein Erlebnis. Und das Interessante ist, wir wüssten alle nicht, dass wir mit unseren Füßen gehen können, wenn wir es nicht irgendwann mal ausprobiert hätten. Wenn wir nicht aufgestanden wären und losgelaufen wären. Genau. Ich glaube, dass das Schöpfung Gottes zeigt, was da passiert bei so einem Kind, was da bei uns passiert. Und ich glaube, die ganze Schöpfung ist so angelegt. Wenn ich so an eine Blume denke, die sich öffnet, da verändert sich was. Und dann wird sie plötzlich zu der Blume, wie sie Gott eigentlich gedacht hat. Dann ist sie nicht mehr nur die Knospe und so. Leben bedeutet Veränderung, bedeutet, ja, dass sich was tut, letztendlich auch. Die Frage, die ich heute stellen will, ist, wie entfaltet sich Gottes Leben in unserer Wirklichkeit, in dem, wie wir sind? Wie erlebe mir Gott? Geht es so ähnlich wie beim Laufenlernen? Der Ort, wo das passiert, ist die Gemeinde. Da sollte Gottes Leben sichtbar sein, pulsieren. Und das ist sowas, das weiß ich, das ist schön fromm und so. Und dann habe ich da zwei Modelle bisher erfahren. Eine Gemeinde, wo ich selber schon erlebt habe, da war es so, da war ein ganz starker Aktionismus. Da zählt nur das, was man tut. Da heißt es Programme fahren, da heißt es etwas zu tun für Gott. Und so das Höhere und das innere Wachstum, das tritt dann eher so ein wenig in den Hintergrund. So, aber das Tun, das steht im Vordergrund. Und lebendige Gemeinde ist dann eine Gemeinde, wo möglichst viele Gemeindegruppen hat, wo möglichst ein hohes Programm fährt, wo viel geleistet wird und wo die Besucherzahlen dann auch, da geht man dann auch schneller so auf so Äußerlichkeit, ist mein Eindruck gewesen, wo die Besucherzahlen dann auch ein Gradmesser sind für das, wie lebendig die Gemeinde ist. Also wenn viele Leute da sind, dann ist es eine lebendige Gemeinde. Die Krux an der ganzen Sache ist das, das ist auch meine Erfahrung, dass die Ziele immer mehr zweitrangig werden. Das kann so weit gehen, dass es Hauptsache man tut was, hat man den Eindruck, dann bewegt sich was, dann ist alles super und in welche Richtung das geht, ist dann eigentlich auch nicht mehr so wichtig. Hauptsache man hat dann plötzlich nur noch die Gruppen und so weiter und so fort und da macht sich dann Sinnlosigkeit breit Und aus der Sinnlosigkeit, das ist auch meine Erfahrung, da ist dann ein großes Konfliktpotenzial plötzlich da. Weil man weiß nicht mehr, für was man gemeint ist, obwohl man viele Gruppen hat, obwohl man sich vorausgabt und so weiter und so fort. Und entstehen plötzlich Konflikte und man sucht das Haar in der Suppe. Das andere Extrem, was ich auch schon erlebt habe, das ist das, wir brauchen gar nichts tun, Gott soll alles tun. Das sind dann Gemeinden, da ist die Aufgabe vom Christsein einfach, man kommt in den Gottesdienst und man konsumiert. Man ist geliebtes Kind Gottes. Es geht darum, dass mir Gott was zu geben hat. Ich meister meinen Alltag so, wie ich das gerne hätte. Und die Gemeinde ist so die Oase, wo ich dann auftanken kann. Sonntagsgottesdienst sollte Oase sein. Und in solche Gemeinden, die so extrem in die Richtung unterwegs sind, ist meine Erfahrung, dass dann Gehorsam, Umsetzen von Dingen, die einem Gott aufs Herz legt und schlichtweg Nachfolge eher unterbetont werden. Da geht es dann eben nur um die Oase-Erfahrung, um das Wohlfühlsein bei Gott. Da ist das Nichtstun ganz stark im Vordergrund. Und die haben was gemeinsam, diese Gemeinde mit der Gemeinde, wo so ein starker Aktionismus hat, weil da macht sich dann plötzlich auch die Sinnlosigkeit breit. Das ist auch meine Erfahrung. Da ist plötzlich auch ein großes Konfliktpotenzial da, weil man einfach auch nicht mehr weiß, für was man eigentlich Gemeinde ist. Für was man selber einfach daherkommt. Ich will heute einen Text, habe ich heute mitgebracht, da gibt ein bisschen Einblick rein, wie Paulus Gemeinde leben und das sieht, wie Gott sich quasi in der Gemeinde wirklich als lebendig erweist und wie das funktioniert aus seiner Sicht. Das steht in Römer 12, die Verse 1 bis 8. Hier heißt es, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, ich denke, da kann man auch Schwestern dazu sagen, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Es war nach der Neuen Leben Bibel Übersetzung. Jetzt gucke ich mal. Ich will mit euch ein bisschen in den Text einsteigen und zur Hilfe habe ich euch hier die einzelnen Verse mal an die Wand geworfen. Der erste Satz, der hat mich schon angesprochen, wo Paulus, wie der das so formuliert. Da sagt Paulus, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder oder eben auch Schwestern, also die ganze Gemeinde. Und das ist mein erster Punkt, die Herausforderung, die Paulus da an die Gemeinde stellt, geschieht aus Gottes Fürsorge. Und da merke ich, das passt. Also da tut sich bei mir plötzlich was. Weil Barmherzigkeit, damit das griechische Wort, was da gemeint ist, das hat mit Mitgefühl und Mitleid Gottes zu tun. Also da ist sein ganzes Herz dabei. Und das koppelt Paulus an die Herausforderung. An das, da heißt es Ermahnen, Parakaleo und so wie das die Neue Leben-Bibel übersetzt ist, der eigentliche Punkt, da geht es nicht um der erhobene Zeigefinger oder Frustablasse oder sowas, sondern da geht es wirklich um Bitten, Auffordern, zu etwas aufrufen. Also da ist wirklich eine starke Herausforderung und die ist verbunden mit dem herzlichen Mitleid Gottes, mit seiner Barmherzigkeit, man kann auch sagen mit seiner Gnade, mit seiner Fürsorge. Und es ist interessant, dass das eins ist. Dass das miteinander zu tun hat. Gott hängt sein Herz an diese Aufforderung. Das heißt, er gibt dir auch Gnade, indem du diese Aufforderung befolgst. Das tut deiner Seele gut. Das ist letztendlich Gottes Seelsorge für dein Leben, wenn du auch seine Herausforderung ernst nimmst. Also das ist was Wichtiges. Das ist nicht so was, das kannst du machen, wenn du Lust hast, kannst dich da und dort in der Gemeinde austoben, sondern das wird deiner Seele gut tun. Das ist dein Weg, den Gott für dich vorbereitet hat. Und das ist deine Seele, das ist die Seelsorge Gottes, diese Herausforderung. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wie Paulus da einsteigt. Da geht es nicht, ist Seelsorge ist nicht das Bauchpinseln irgendwie, wie man sich es manchmal vorstellt, so von Gottes Seite aus, sondern da steckt eine Herausforderung auch oft drin in deinem Leben. Und wenn du die bewältigst, dann wird es deiner Seele gut tun und dann ist das auch dein Heilsweg, den Gott mit dir geht. Also es gibt etwas zu tun, was unserer Seele und was deiner Seele gut tut und dazu fordert dich Gott raus. Und jetzt kommt es. Euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Das ist die Herausforderung, die Paulus der Gemeinde stellt, die er von Gott aus stellt, was die Fürsorge und die Seelsorge Gottes für dein Leben ist. Dich ganz für Gott einzusetzen. Das heißt alles, dein ganzes Leben auf die Karte Gott und auf Jesus zu setzen. Das heißt, dich ganz für Gott zu engagieren und einzusetzen. Und ganz, das heißt nicht, dass du alles machen musst, sondern ganz heißt dein ganzes Leben, deine Berufung, das, was Gott für dich vorgesehen hat, das sollst du auch tun und umsetzen. Und ganz ist es, weil du Gott und Jesus in deinem Leben wirklich bestimmen lässt. Weil du ihm nicht nur Bereiche zur Verfügung stellst und sagst, jetzt gehen wir halt sonntags in den Gottesdienst, da bist du dran und unter der Woche ist auch mein Arbeitgeber dran, sondern weil du ihn ganz regieren lässt über dein Leben. Und das ist die Seelsorge Gottes, wo du dann auch merken wirst, dass das deiner Seele gut tut. Und das kann Entscheidungen hervorrufen, die unorthodox sind, die vielleicht sogar deinen Arbeitsplatz betreffen, die dein ganzes Leben betreffen, deine Familie, vielleicht auch deinen Alltag, wie du ihn strukturierst. Aber ganz individuell. Ganz ist es, weil es um dich geht. Und das kommt auch im folgenden Satz. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Lebendig ist das Opfer, weil es mit deinem Leben gefüllt ist. Und der Begriff von Opfer ist vielleicht für uns auch fremd. Da geht es nicht darum, dass du dich Gott opferst, dass er irgendwie besänftigt ist. Das hat Jesus für dich getan. Er ist der Einzige, der dich gerecht macht vor Gott. Und weil er dich gerecht gemacht hat, deshalb bist du auch heilig vor Gott. Und das ist wirklich Gottes Aufgabe, nur Gottes Aufgabe. Da kannst du keinen Finger dran drehen, dass das geschieht, sondern das hat Jesus gemacht. Maaßen hat es vorher schon gesagt, es ist vollbracht. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat dich heilig und gerecht gemacht. Und wenn er dich heilig und gerecht gemacht hat, dann kann das Opfer nur darin bestehen, dass du dein Leben Jesus gibst. Und deshalb ist es ein lebendiges Opfer. Heilig und gerecht und Gott wohlgefällig ist das Opfer, weil er dich liebt, weil er dein Leben liebt, so wie es ist. Und ich glaube, da kommt auch oft so eine Krux, die ich auch schon selber durchlebt habe, dass man den Satz oft falsch versteht und denkt, man müsste jetzt erst heilig sein und Gott wohlgefällig sein, dass er dieses Opfer dann auch irgendwie annimmt. Und das ist aber falsch gedacht. Jesus macht dich heilig, Jesus macht dich gerecht, Jesus macht dich Gott wohlgefällig. Und deshalb kannst du dein Leben, so wie es ist, ihm hinhalten und er wird was Gutes draus machen. Im Psalm 51, 19 zeigt sich das auch, was das Opfer ist, das Gott gefällt. Und da heißt es, das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ein zerknirschtes, reumütiges Herz, wirst du Gott nicht ablehnen. Das bedeutet nicht, dass du immer zerknirscht und so weiter rumlaufen musst und denken musst, oh, wie schlecht ist mein Leben. Aber das bedeutet, an den Punkten, wo dein Leben schlecht ist, da gefällt es Gott, wenn du ihm dieses Leben trotzdem hingibst. Und wo du ihm dieses Leben hingibst und dein Alltag so, wie er ist, und ihn bestimmen lässt, dann macht er was Gutes draus. Das ist das Opfer, was von dem hier die Rede ist. Es ist lebendig, weil er dich und dein Leben ganz und gar liebt. Deshalb hat er auch Lust an diesem lebendigen Opfer, weil er dich möchte, ganz. Das, was dich ausmacht, das, was dich beschäftigt. Und Opfer, das bedeutet für mich auch, das schwingt da auch mit, dass das was mit zu tun hat, dass man die Kontrolle abgibt. Ich habe mir überlegt, was so ein moderneres Begriff vielleicht für Opfer wäre, und ich glaube, es ist eigentlich Geschenk, würde ich sagen. Wenn du etwas schenkst, dann gibst du es weg. Und es gibt ja so einen Kinderspruch, dass man so sagt, geschenkt ist geschenkt, aber wiederholen ist gestohlen. Das ist so ein Kinderspruch. Und vor Gott und Jesus, kann ich so sagen, erlebe ich mich oft wie so ein kleines Kind. Ich sage ihm, hey, ich schenke dir das. Und am Sonntag, da singen wir das irgendwie, allein deine Gnade genügt. Und so, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich gebe dir mein Leben und was mich bewegt, allein deine Gnade genügt. Ja. Und am Montag singe ich das Lied, ja, und jetzt hätte ich aber gern mein Sparschwein wieder zurück. Meine Zeit sowieso, weil die gehört mir. Ich habe die und die und die Hobbys. Und da reicht es halt jetzt nicht, dass ich jetzt die Andacht mache. Da reicht es nicht, dass ich jetzt in die Gemeinde gehe zum Beten. Da reicht es nicht für den Hauskreis. Ja, aber am Sonntag singe ich wieder allein, deine Gnade genügt. Und da erlebe ich mich eben wie so ein Kind, dass Gott eigentlich das Leben schenkt, auch von ganzem Herzen schenkt. Und das ist auch ernst gemeint. Aber dann kommen die Punkte, wo ich dann doch merke, das und das, das hätte ich doch gern wieder zurück. Und ich glaube, das geht jedem von uns so. Das ist der Weg hin, wo uns Gott verändert und wo uns Jesus verändert. Es gibt bei jedem sicherlich Punkte, die er wieder zurückholt. Wir geben ihm unser Leben, aber es gibt keiner, der vollkommen ist und ihm das ganze Leben wirklich schon so gegeben hat, dass es nur von ihm bestimmt ist. Jeder wird Punkte haben und auch im Laufe vom Glauben und in der Nachfolge immer wieder Punkte finden, wo er wieder zurückholt. Und für Gott ist das kein Problem. Da zählt es auch mit dem zerknirschten Herz und mit dem, dass du ihm dein ganzes Leben geben kannst. Das ist ein bleibender Grund, den Jesus gelegt hat, wo wir immer wieder aufsuchen können und wo er uns dadurch auch immer wieder neu verändert und immer wieder mehr in sein Vertrauen reinzieht letztendlich. Ich glaube, darum geht es auch. Wenn ich mein Leben jemand komplett gebe, dann kommt es darauf an, ist der vertrauenswürdig und meint das gut mit mir und inwieweit geht es mir dann wirklich gut? Inwieweit stimmt es, was Paulus sagt, dass es wirklich Seelsorge ist, was da passiert? Dass es meiner Seele gut tut, wenn ich alles auf diese Karte setze? Ich fand, das war ein super Zeugnis, Anita, auch von dir, mit dem, dass du Geld in den Klingelbeutel geworfen hast, auf den Impuls Gottes hin, wo du eigentlich gewusst hast, das brauchst du. Und was hast du dadurch erlebt? Gottes Seelsorge. Und es zeigt sogar das, dass das, was du sagst, so den Sein gibt es der Herr im Schlaf, dass das auch nur zur Hälfte stimmt in der Weise, dass er dir die zu dir spricht, die Gedanken gibt, aber dass du das umsetzt. Das ist auch eine Herausforderung und das ist auch ein Schritt des Vertrauens, ein Schritt des Glaubens. Und hättest du das nicht gemacht, dann hättest du das nicht so erlebt. Und dann hättest du diese Dimensionen Gottes auch nicht erlebt. Und ich glaube, wir beschneiden uns selber, wenn wir denken, wir müssen unser Leben für uns kontrollieren und in der Hand haben, an welche Punkte das auch immer bei dir zur Geltung kommt. Paulus sagt, das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und da wird auch klar, dass für ihn Gottesdienst nicht nur eine Sache ist, die am Sonntag stattfindet oder wenn die Versammlung da ist. Sondern Gottesdienst ist wirklich dein ganzes Leben, wo du dein Leben Jesus hinhältst. Und er sagt, das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. In vielen Übersetzungen steht der vernünftige Gottesdienst. Das steckt eigentlich auch drunter, vom Griechischen her, vernünftig, geistig, in angemessener Gottesdienst. Und das ist interessant, das Wort angemessen, weil ich glaube, darauf kommt es an. Wann ist dein Gottesdienst wirklich angemessen? Wann passt er dir, sag ich mal, wie so ein Kleidungsstück, wo nur für dich zugeschnitten ist? Und ich glaube, darum geht es Gott. Wenn Jesus dein Leben fordert, dann hat er dir einen maßgeschneiderten Anzug deiner Berufung, deiner Herausforderungen, die nur für dich bestimmt sind und die auch nur du ausfüllst. Und ich glaube, wo du das entdeckst und immer mehr entdeckst, dann lebst du diesen angemessenen Gottesdienst, einen Gottesdienst, wie er sein soll. Und das führt er jetzt auch aus, wie das funktionieren kann. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Dieser Welt soll man sich nicht anpassen, heißt es. Und ich glaube, das ist auch ein gefährlicher Begriff, weil für viele Fromme ist das ganz klar, die Welt ist draußen, sage ich jetzt mal, da ist alle, die halt nicht glauben irgendwie, so wie das da tickt, das ist gefährlich und da darf man nicht dran teilhaben und man entfremdet sich dem komplett und dann ist man auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, das stimmt nicht. Die Welt, das ist das Leben ohne Gott und das gibt es leider auch im Frommen. Und eine Sache mit dem Aktionismus oder auch mit dem Nichtstun, das sind beides Varianten, wo Gott auch plötzlich keine Rolle mehr spielt, weil sein Leben das verändert, das Denkweise verändert, auch keine Rolle mehr spielt. Da spielt dann plötzlich nur noch Tradition zum Beispiel eine Rolle, auch im Frommen kann das passieren, Gewohnheiten, an denen ich mich dann festmache, die ich gar nicht mehr drüber nachdenke, auch nicht mehr ins Gebet gehe, stimmt das überhaupt, sondern einfach übernehme. Und das ist auch so ein Weg, wo ich ausholen kann und wo Sinnlosigkeit daraus resultiert. Und ich glaube, das ist auch gemeint. Alles, was quasi von außen kommt und wo die Beziehung zu Gott wo du keine Rolle spielt oder wo du dem auch kein Maß gibst und kein Gewicht gibst der Beziehung zu Gott, das ist letztendlich dann auch Welt. Lasst euch verändern in eurer Denkweise, das heißt, das Denken auf sich verändern zu lassen, sich auch was sagen zu lassen von Gott. Und das ist ja auch das Parakaleo, das Herausfordern, Ermahnen im positiven Sinn, Ermutigen. Und Ermutigung ist eben dann auch eine Herausforderung, auch, sein Denken zu verändern zu lassen und ein neuer Mensch zu werden, heißt auch, es verändert sich eben was. Und Veränderung hat immer etwas mit Entscheidung zu tun, etwas mit Umsätze zu tun. Und genau das ist dann letztendlich auch gefordert. Sich nicht in ein Schema reinpassen zu lassen. Das steckt sogar in dem griechischen Wort ein bisschen mit drin, Schema. Und eigentlich ist auch klar, dass das nicht funktioniert, weil wir ein individuelles Leben haben, eine individuelle Berufung liegt auf deinem Leben und da geht es nicht nach Schema F. Was ist die Norm in deinem Glaubensleben? Ist es das, was dir irgendwelche Leute gesagt haben? Was dir irgendein Prediger gesagt hat? Was dir irgendwelche Verwandtschaft gesagt hat? Das, was dein Arbeitgeber sagt? Stimme, die dir kommt, die in der Nachricht sind, keine Ahnung, wie du deine Meinung bildest, was ist die Norm? Und ich glaube, für Paulus ist es wichtig, dass unsere Norm Jesus Christus selber ist, dass wir bei ihm fragen, was ist dran? Dass wir in seinem Wort lesen und ihn fragen, er zeigt uns deine Weisheit. Gott tickt anders als die Welt. Und ich glaube, das wird genau die Herausforderung auch für die eigene Berufung sein, egal an welchem Punkt das ist. Anita hat es erzählt mit dem Finanziellen, das ist was, wo wir auch gelernt haben. Ich hätte meine Berufung so jetzt nicht leben können, wenn ich getickt hätte, wie die Welt tickt. Dann hätte es geheißen, hey, du musst erst deine Familie versorgen, zack, 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 guck, dass du möglichst schnell einen Job kriegst, wo du Geld verdienst. Aber das war nicht Gottes Weg. Und ich weiß, dass ich konnte auch gar nicht anders. Das war auch Gnade. Ich weiß, dass ich mich da auch beschnitten hätte ich den Weg eingeschlagen. Ich weiß, dass mir die Welt zwar vielleicht ein gutes Konto geben kann, aber nicht die Liebe Gottes sich in meinem Leben dann so verwirklicht, wie ich es jetzt erlebe. Und ich glaube, das will Gott, dass sich das entfaltet, dass sich seine Liebe dir lebendig im eigenen Leben zeigt, in deinem Leben, nicht in meinem Leben, in deinem Leben. Und das von der Blume ist, glaube ich, ein schönes Bild, was ich am Anfang gebracht habe. Aber gerade Paulus zeigt mir, dass das nicht immer heißt, dass es angenehm ist, sondern eine Herausforderung kann auch erstmal unbequem sein. aber das Resultat ist, dass dich dir Gottes Gnade und Gottes Liebe deutlicher zeigt. Und er als Apostel hat viel Prügel einstecken müssen. Und er spricht davon, dass er Tag für Tag verwandelt wird in die Herrlichkeit Jesu. Und das zeigt es, dass es nicht auf das angenehme Leben ist, das dann vielleicht daraus resultiert, aber ein gutes Leben. Und das ist die Seelsorge Gottes. Das, was deiner Seele gut tut, ist Gottes Liebe. Und wo die klarer und deutlicher zum Vorschein kommt in deinem Leben, da hat sie das Ziel voll erreicht. Egal, was sonst zerbricht oder was sonst vielleicht wackelig plötzlich ist und was sonst vielleicht der komplette Welt, wie die auch immer aussieht, deiner Gedankenwelt widerspricht vielleicht. Das ist nicht der Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt kommt jetzt, wo er da auch noch nennt, im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. Er warnt jeden von denen. Und das macht er, das habe ich jetzt übersprungen, das kommt danach noch mit dem ein Leib, viele Glieder. Also das sind wirklich alle gemeint, alle bilden Gemeinde letztendlich. Und er warnt jeden, ehrlich im Urteil über sich selbst zu sein. Und den Text, der finde ich auch gefährlich, weil ich den auch so verstehen kann, dass ich denke, hey, ich habe halt einen kleinen Glaube, gell? Ich kann halt jetzt nicht das und das und das tun. Das ist nicht gemeint. Sondern ich glaube, ehrlich im Urteil zu werden, das bedeutet, sich in seinem Urteil von Gott bestimmen zu lassen. Das war der Vers davor. Wenn ich meine Denkweise von Gott verändern lasse, dann lasse ich auch mein Urteil über mich selbst von Gott bestimmen. Und ich hätte den Weg nicht eingeschlagen, hier irgendwie überhaupt zu predigen, weil ich total schüchtern war. Und deshalb bin ich auch manchmal skeptisch, da gibt es manchmal so Gabetests mit Selbsteinschätzung. Ich hätte mich nämlich überhaupt nicht so eingeschätzt. Aber Gottes Ruf war es und Gott verändert einen dann auch dahingehend. Und ich denke, das muss dann auch natürlich schon zusammenkommen. Wenn es gar nicht zusammenkommt und ich denke, ich bin was weiß ich wie berufe und es spiegelt sich nirgends wieder, dann stimmt auch was nicht. Aber das ehrliche Urteil über mich selbst, das gibt dir letztendlich Gott selber. Er gibt Zeugnis auch über dich. Das hat er Jesus gegeben, indem er sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen hat. Das macht der Heilige Geist, gibt Zeugnis über deine Kindschaft und zwar ganz persönlich über deine Kindschaft, auch wie sie wirklich aussieht. Nicht nur so, du bist halt mein geliebtes Kind, sondern auch zu was er dich berufen und geschaffen hat. Und jetzt wird es dann konkret, da davor kommt es ein Leib, viele Glieder, das kennt ihr schon, dass wir alle irgendwie auch notwendig zusammenhängen, dass es nicht ein zusammengewürfelter Haufe ist, den Jesus auch hier im Wendepunkt irgendwie mal zusammengesammelt hat, sondern dass es da eine gewisse Abhängigkeit voneinander gibt, eine Notwendigkeit auch der Dienste. Und dann schreibt er da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen, es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Mahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht im Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Auch hier zeigt sich wieder, für Paulus ist das gar kein Unterschied. Die Gnade und der Dienst, das gehört zusammen. Und die Gnade kann sich auch im Dienst dann auch erweisen und zeigen. Also auch da spielt wieder die Seelsorge Gottes auch eine ganz große Rolle. Ich habe da bewusst die Elberfelder Bibel genommen, weil ich mich gefragt habe, es ist sei Dienst im Dienen, habe ich gedacht, das ist ja wohl logisch, oder? Aber dann habe ich mich gefragt, ist es wirklich so logisch? Es kann auch eine Form von Diener geben, die habe ich zum Beispiel in der aktionistischen Zeit mehr erlebt, wo du plötzlich nur noch dienst um des Dienens willen und Gott spielt gar keine Rolle mehr. Und man kann sich irgendwann fragen, ja, wem dienst du denn eigentlich? Und plötzlich wird der Text interessant für mich und ich denke, ja, es ist entscheidend, dass Dienst im Dienen ist und wem du wirklich dienst in dem, was du tust, auch in der Gemeinde. Interessant ist auch, dass er hier sagt, so lasst sie uns gebrauchen, diese Gnadengaben. Gott begnadet uns unterschiedlich, gibt uns unterschiedliche Dienste und dann fordert Paulus auf, sie zu gebrauchen. Das heißt im Umkehrschluss, es besteht auch die Möglichkeit, sie brach liegen zu lassen. auch das ist möglich. Also da zeigt sich auch, Gemeinde und alles, das ist nicht ein Automatismus. Und Leben Gottes ist auch kein Automatismus, wo wir uns einfach mal versammeln und dann passiert alles. Sondern es hat auch mit dir zu tun. Und da trägt jeder von uns Verantwortung. Das ist auch interessant. Und das ist nicht eine Überverantwortung, sondern eine maßgeschneiderte Verantwortung, die genau in dein Leben passt, in deine Situation, in das, wie dich Gott gestaltet hat, zu dem, was er dich einsetzt. Aber dass die Gemeinde lebt, ist deine Verantwortung. Und ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Es ist nicht die Verantwortung vom Pastor, es ist nicht die Verantwortung von den Ältesten, sondern es ist deine Verantwortung. Natürlich, wenn man jetzt der Älteste mit reinnimmt, ist es auch die Verantwortung vom Ältesten und so weiter. Aber es ist wirklich deine Verantwortung, wie die Gemeinde hier auch aussieht, wie der Wendepunkt auch hier aussieht. Wie bringst du dich ein? Wo engagierst du dich von Gott, der du berufen bist? Ich spreche von denen, die angerührt sind. Wo zeigt sich dein Leben in der Gemeinde? Und wo es sich in der Gemeinde zeigt, dann ist das auch wichtig und das frage ich mich auch immer wieder selber, ist mein Dienst noch ein Diener? Oder ist es nur noch ein Dienst um des Dienstes willen? Auch das ist immer wieder wichtig, weil es Gott eben wichtig ist, dass er sich in meinem Leben zeigt. Und er zeigt sich in meinem Leben, wo ich auf ihn ausgerichtet bin und nicht auf meinen Dienst. Ich glaube, dazu will uns Paulus ermutigen, einfach auch uns als Gemeinde, das zählt jedem, das ist wirklich ein geistliches Prinzip, das da dahinter steckt, dass wir uns ganz einbringen, uns den Herausforderungen stellen, so wie es Anita uns das Zeugnis gegeben hat. Sind es auch nur die kleinen Herausforderungen in unserem Leben, wo uns Gott stellt, dass wir uns denen stellen, weil wir wissen, das ist Gottes Fürsorge, Gottes Seelsorge. Da geht es um mein Seelenheil, auch wenn es was ist, wo ich aufstehen muss. Ich denke da wirklich gerne an Elea und denke, die hat Freude am Gehenlernen, auch wenn sie es immer wieder mal hinpfeffert oder so. Und auch wenn es anstrengend ist, sicherlich. Aber sie hat da Freude dran, weil sie sich selber erlebt und das steckt da auch drin. Du wirst dich als Kind Gottes auch ganz neu und in einer neuen Macht erleben, wo du diese Schritte gehst und wo du dich rauswagst. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo nächste Woche auch möglich ist, wenn wir die Evangelisation haben. Und sage, vielleicht wagt sich auch der eine oder andere raus. Und auch da zählt auch die Gabenvielfalt. Ich glaube, das ist auch entlastend. Es ist nicht jeder Evangelist und muss auch nicht jeder Evangelist sein. Gott hat seine Berufung auf dein Leben. Und wenn du Evangelist bist und du merkst, du hast ein Herz für Leute von draußen, dann komm, dann bist du nämlich der Mann, den Gott da haben will. Und dann wirst du auch Dinge erleben, die er für dich vorbereitet hat. Aber wenn du das nicht bist und du bist der Prophet oder sonst jemand und hast da eine Gabe drin, dann tu das. Ich glaube, wichtig ist, dass wir die Dinge gebrauchen, weil dann kommen sie auch ans Licht. Es würde uns nichts nützen. Ich bin dankbar, dass der Michael echt so prophetisch begabt ist. Aber es würde uns überhaupt nichts nützen, wenn er nicht vorkommen wird und seine Eindrücke weitergeben wird. Das wird brach liegen. Und ich glaube, so ist es auch bei manchen hier, die vielleicht auch mal eine Geistesgabe haben. Das liegt brach, wenn du nicht nach vorne kommst und das weitergibst. Keiner erfährt es. Und es gibt praktische Dienste, die liegen brach, wenn sie nicht gemacht werden. Es kann sein, dir hat Gott wirklich ein Händchen gegeben zum Putzen und zum Saubermachen. Und das ist wirklich ein Diener für ihn, wenn du das für seine Gemeinde machst. Es gibt das Wort, wo es heißt, wenn einer nur ein Glas Wasser einem Diener Gottes gibt, das wird ihm entlohnt werden. Und das kann deine Seelsorge sein, hier zu kommen und das Gemeindehaus zu putzen. Und ich bin dankbar, dass zum Beispiel Cornelia sich gerade oder Simone hier den Staubsauger bewegt durch das Gemeindehaus. Und wenn sie nicht mehr bewegen würde, dann wäre es halt schmutzig. Und so, denke ich, gibt es ganz viele Dinge. Wenn die Leute, die Geld haben, da heißt es in der Neue Leben-Bibel, haben sie das mit dem Geben mit Geld übersetzt. Wenn die Leute, die Geld haben, nicht bereit sind, das zu teilen, und weil sie meinen, sie müssen alles zusammenhalten und vielleicht das noch nicht so erlebt haben wie Anita, weil sie sich nur rausgewagt haben, dann liegt auch da die Gemeinde brach. Und es kann deine Aufgabe sein, auch Geld zu geben. Und das ist Gottes Dienst. Wenn du es wirklich mit Jesus absprichst und er dir was aufs Herz gelegt hat, dann tu es auch. Und du wirst gesegnet werden dadurch. Amen.